Deutschlandfunk. Marktplatz.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Wann ist die günstigste Zeit, sich eine eigene Immobilie zu erwerben? Aktuell sind die Zinsen gestiegen, die Preise sind gesunken, aber für die meisten hängt der Zeitpunkt für den Hauskauf oder Hausbau gar nicht von solchen Konstellationen ab. Die Zeit ist vielleicht eher dann günstig, wenn die Lebensperspektive klar ist, vielleicht die Familie jung und die wirtschaftliche Lage einigermaßen stabil. Dann wächst oft der Wunsch, in den eigenen vier Wänden zu leben, also in einem eigenen Haus oder in einer eigenen Wohnung. Dies nur als Beispiel, denn es gibt ziemlich viele unterschiedliche Konstellationen, in denen man über das Thema nachdenkt. Das Thema im Marktplatz ist heute die Baufinanzierung, trotz hoher Zinsen. Und wenn Sie Fragen dazu haben oder Anregungen, dann melden Sie sich gerne zu Wort auf diesem Weg.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Antworten auf meine und auch auf Ihre Fragen geben unsere Studiogäste hier im Studio in Köln. Ist einmal Dirk Nosten, Professor an der Detmolder Schule für Gestaltung, die zur Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe gehört. Guten Tag, Herr Nosten, erstmal.
Guten Tag.
Herr Nosten, haben Sie schon mal ein eigenes Haus oder eine Wohnung erworben?
Ja, sogar zweimal schon. Es gilt natürlich wie für alle Hörer auch. Ich freue mich darüber, mich vor steigenden Mieten schützen zu können. Und insofern schützt natürlich der Kapitalaufbau auch vor der Inflation.
Gast im Studio ist auch Christoph Hommel von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Herr Hommel.
Schönen guten Morgen.
Herr Hommel, Sie beraten Bauwillige auch zum Thema Finanzierung. Auch an Sie die Frage, wie wohnen Sie denn?
Ich selber wohne zur Miete, sogar doppelt. Ich verbringe immer einen Teil meiner Woche, also einen Teil in Bonn und den anderen Teil in Stuttgart und habe da zwei Mietobjekte.
Zwei Mietobjekte, warum zur Miete?
Ich bin eigentlich ein sehr überzeugter Mieter, weil ich das aus Gründen so, das ist sehr flexibel, auch wenn man mal umziehen muss, wie ich das zuletzt gerade erfahren habe. Das zweite ist auch einfach der ökonomische Grund. Ich halte es nicht für eine ökonomisch besonders kluge Entscheidung, eine Immobilie zu kaufen. Kommt natürlich immer auf die Umstände ein bisschen darauf an, aber grundsätzlich bin ich ein Freund davon, mieten und sparen und von dem Ersparten dann auch im Alter eine Miete zu bezahlen.
Das heißt ökonomisch, Sie meinen, auf die Dauer zu mieten ist günstiger, als sich ein Eigentum zu erwerben.
Man kann natürlich nie in die Zukunft schauen, aber ich berate Leute zu dem Thema Erwerb von Eigentum. Und dort ist es sehr oft der Fall, wenn ich die Leute frage, was ist denn der Grund, warum wollen Sie denn eine Immobilie erwerben? Und da höre ich sehr oft, ja, ich bin doch nicht blöd und zahle mein Leben lang eine Miete, dann kaufe ich doch lieber was, zahle was ab. Und das ist ja, hört man ja sehr oft und das ist in Deutschland so ein bisschen im Volksmund, kommt das vor. Und dann, da möchte ich gerne ein bisschen mit diesem, ja, Vorurteil, halte ich nicht für so ganz richtig. Vielleicht, wenn wir mal einsteigen soll, also wenn ich das mal ein bisschen genauer erklären darf, wenn man eine Immobilie, sagen wir mal, für 500.000 Euro erwirbt, ja, und man sich dann anschaut, man hat Nebenkosten in Höhe von 12%, das sind 60.000 Euro in dem Fall. Die 60.000 Euro sind genauso weg wie eine Miete. Ich habe Zinskosten über die Jahre. Ja, also wenn ich eine Immobilie kaufe, muss ich in der Regel einen Kredit aufnehmen. Dort muss ich relativ, gerade im Moment, wir haben wieder ein relativ hohes Zinsniveau. Ich habe gestern mal geschaut, für eine 15-jährige Zinsbindung legt man so, sag ich mal, bei einem Eigenkapital, wenn man eine Immobilie für 500.000 Euro kauft, also mit Nebenkosten 560.000, 100.000 Euro Eigenkapital mitbringt, heißt das, man muss so ungefähr 460.000 Euro bei der Bank aufnehmen, was dann auch bei einem Zins von 4,1%, 15-jährige Zinsbindung, auch eine Rate schon allein von 1.955 Euro monatlich ist, aber auch eben Zinskosten im Durchschnitt in den ersten 10 Jahren von knapp 18.000 Euro. Ich habe auch sogenannte Opportunitätskosten, weil das Geld, die 100.000 Euro, die ich einbringe, könnte ich ja auch alternativ anlegen und ich habe Instandhaltungskosten, für die ich als Mieter nicht aufkommen muss. Und wenn man das mal alles zusammenrechnet bei diesem Immobilie, die 500.000 Euro kostet, bin ich auch bei Zinskosten, Opportunitätskosten, Instandhaltungskosten und Nebenkosten bei monatlich 2.600 Euro, die genau so weg sind wie eine Miete. Und wenn ich die Leute dann frage in der Beratung, sagt mal, werdet ihr denn auch bereit, dieses Haus, was 500.000 100.000 Euro kostet, für 2.600 Euro kalt. Das wären in etwa 3.000 Euro warm zu mieten. Dann höre ich da sehr oft ein Nein, warum sollte ich das tun? Aber gekauft wird die Immobilie dann schon. Und da sage ich einfach, es ist eine Diskrepanz zwischen dem, wovon die Leute ausgehen, was ökonomisch richtig und eben, wie es dann in der Realität aussieht.
Das ruft vermutlich Herrn Professor Nosten auf den Plan. Wie sehen Sie das?
Ja, da kann man auch eine andere Einstellung zu haben. Wenn Sie relativ langfristig denken, dann denke ich schon, dass der Eigenheimerwerb sinnvoll sein kann. Das setzt natürlich voraus, dass man irgendwie beruflich einen stabilen Ort hat, an dem man tätig sein kann und nicht damit rechnen muss, wenn man umziehen, dass man umziehen muss. Das stimmt schon. Und hat es natürlich auch noch viele andere Vorteile. Also Sie sind geschützt vor der Kündigung beispielsweise und Sie können mit Ihrem Hab und Gut machen, was Sie wollen. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil.
Sie können mit dem Hab und Gut machen, was Sie wollen. Gibt es denn auch Untersuchungen, was langfristig günstiger ist? Das wird ja dann auch wissenschaftlich verfolgt.
Ja, also langfristig gesehen ist der Eigenheimerwerb günstig, wenn Sie zu guten Konditionen finanzieren können. Und da würde ich in jedem Fall raten, in Zeithorizonten zu denken von weit mehr als 10 Jahren.
Darum soll es in dieser Sendung dann gehen. Wie finanziere ich eine Immobilie, wenn ich es denn machen möchte, zu guten Konditionen? Wir warten noch auf einen dritten Studiogast. Frau Jappe ist uns in Berlin zugeschaltet oder sollte von der Stiftung Warentest aus Berlin zugeschaltet sein. Die Leitung steht noch nicht, aber wir werden Sie sicherlich im Laufe dieser Sendung noch begrüßen können. Herr Hommel, zurzeit wird relativ wenig gebaut. Die Zahl der Baugenehmigungen ist 2023 auf den niedrigsten Stand seit 2012 gefallen. Nur noch 260.000 Baugenehmigungen und damit fast 100.000 weniger als 2022. Das ist ein drastischer Einbruch. Wie ist das zu erklären und wie erleben Sie derzeit Beratungsgespräche?
Grundsätzlich ist es natürlich damit zu erklären, dass die Zinsen gestiegen sind und damit die Investitionskosten natürlich um Deutliches gestiegen sind. Wir haben steigende Rohstoffkosten, wir haben steigende Baukosten insgesamt. Das führt einfach dazu, dass die Aufträge da zurückgehen. In der Beratung ist es sehr oft so, dass Leute zur Verbraucherzentrale kommen, um sich so ein bisschen die Absolution zu holen von der Verbraucherzentrale, dass ich denen dann sage, ja, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich sag mal, in 80% der Fällen ist es leider nicht so. Zum einen ist es oft, dass das Eigenkapital nicht da ist. Ja, man sagt ja, um eine Immobilie ordentlich zu finanzieren, sollte man die kompletten Kaufnebenkosten haben. Das sind in der Regel 12%, wenn ein Makler involviert ist. Zusätzlich sollte man 20% Eigenkapital vom Kaufpreis haben. Ich sage dann immer schon bei jüngeren Leuten, okay, 10% tun es vielleicht auch, ja, oder gerade auch in der heutigen Zeit bei dem Immobilienpreisniveau. Da muss ich aber wirklich sagen, das ist bei fast niemandem der Fall. Und oft, wenn dann, sage ich mal, ein 45-jähriges Ehepaar vor mir sitzt und sagt, wir wollen jetzt eine Immobilie für 700.000 Euro kaufen, weil das sind nun mal auch die Preise, die in der Stadt Bonn und Köln, berate ich hauptsächlich, abgerufen werden. Und dann frage ich, wie viel Eigenkapital bringen Sie denn mit? Und die sagen, ja, 40.000 Euro, unsere Hochzeit war so teuer, deswegen haben wir noch nicht so viel gespart. Dann ist das natürlich ein großes Problem, weil dann frage ich, wie wollen Sie denn jetzt zur Renteneintritt ein Kapital von 700.000 Euro sozusagen anspannen bzw. zurückzahlen, wenn Sie bisher lediglich 40.000 Euro gespart haben? Da ist einfach eine große Diskrepanz. Ich möchte auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, Sie können, wenn Sie eine Immobilie kaufen, können Sie machen, was Sie wollen. Das stimmt natürlich, ich kann mich in der eigenen Immobilie deutlich besser verwirklichen. Es macht natürlich mehr Spaß, mir da ein neues Bad und so weiter reinzubauen. Nur ich sage auch immer, ich hatte letztens einen Besuch von einem Freund, der kam vorbei, der hat gerade eine Immobilie in Köln gekauft, die tatsächlich 700.000 Euro gekostet hat. Der hat 84.000 Euro Kaufnebenkosten bezahlt. Ich habe jetzt in meine Mietimmobilie, hatte ich 6.000 Euro. Ich hatte ein paar neue Böden, Wände neu gemacht, reingesteckt. Das ist Geld, das ist im Zweifel, wenn ich da auf Eigenbedarf gekündigt werde, ist das weg, ja. Und dann kommt der zu mir und sagt, Christoph, bist du bescheuert? Du steckst 6.000 Euro in eine Mietimmobilie. Da habe ich ihn nur angeschaut und habe ihn gefragt, sag mal, hast du gerade 84.000 Euro Kaufnebenkosten bezahlt? Das ist vollkommen in Ordnung, ja, aber 6.000 Euro in eine Mietwohnung zu stecken, ist totaler Wahnsinn. Also da muss man auch ein bisschen mal die Verhältnisse gerade gerückt werden.
Die Zahl der Baugenehmigungen, ich habe es gerade gesagt, ist stark gesunken. Herr Nosten, wie erklären Sie sich das?
Ja, was schon gesagt wurde, es gibt relativ viel Unsicherheit im Markt. Einerseits sind die Bauzinsen gestiegen, Dieses Heizungsgesetz hat eben auch viel Unsicherheit gebracht. Das heißt, die Leute warten ab. Und ist man einfach zurückhaltend bei den Investitionen und guckt, wie sich die Zinsen entwickeln werden.
Was ist denn Ihre Erwartung? Werden die Zinsen steigen oder wieder sinken?
Ja, das kann ich leider auch nicht sagen, aber man kann natürlich hoffen, dass sie wieder ein kleines bisschen sinken werden, wenn die Europäische Zentralbank den Leitzins wieder senkt. Darauf kann man hoffen, aber eine Garantie kriegt man natürlich nicht. Das ist einfach ein Risiko, was man noch hat.
Wovon hängt es eigentlich ab, ob und wenn ja, wann jemand baut? Haben Sie da Erfahrungen?
Also grundsätzlich kann ich das bei mir aus der Beratung heraus sagen, dass natürlich Leute oft, das hängt auch oft mit der Kinderplanung zusammen. Ja, jetzt kommt so das Kind, wir müssen uns jetzt wohnlich vergrößern, wir wollen jetzt auch einen Garten haben und jetzt fangen wir an, nach einer Immobilie zu schauen. Die Auswahl der Immobilien ist jetzt schon ein bisschen besser geworden. Natürlich durch die Zinserhöhung ist der Käuferkreis deutlich kleiner geworden, weil sich einfach viele Leute zu einem Zinssatz von 3,5 zwischen 4,5 einfach keinen Kredit leisten können. Was schon mal dazu geführt hat, dass die Auswahl, ja, dass nicht direkt am ersten Tag, wo eine Immobilie bei ImmoScout zum Beispiel aufgetaucht ist, dass da 200 Leute vor der Tür stehen, sondern das hat sich jetzt schon ein bisschen reduziert, was es natürlich schon mal ein bisschen angenehmer macht für den Käufer und ein bisschen den Druck herausnimmt. Grundsätzlich ist es aber so, dass viele Leute, also habe ich das Gefühl, oft gar nicht in Erwägung ziehen, man kann ja auch mal noch was zum Mieten suchen. Man findet ja auch ein Haus mit Garten, gibt's ja im Zweifel auch mal zur Miete. Das wird aber von vielen Leuten von vornherein komplett ausgeschlossen, was ich nicht so ganz verstehen kann. Und dann ist es einfach so, ich habe da bei vielen Leuten einfach das Gefühl, die übernehmen sich da sowohl von der monatlichen Belastung, die in einem Ausmaß ist, die ich nicht vertretbar finde. Also wir als Verbraucherzentrale sagen, man sollte maximal 35% des verfügbaren Einkommens fürs Wohnen ausgeben. Da sollte aber drin enthalten sein, zum einen die Kreditkosten, zum anderen die Instandhaltungskosten, die monatlich zurückgelegt werden sollten und natürlich auch die Nebenkosten, die ich auch ganz normal als Miete habe, das muss alles bezahlt werden. Das sollte maximal 35 bis maximal 40% des verfügbaren Einkommens ausmachen. Ich rate grundsätzlich auch immer, am Anfang erstmal eine möglichst geringe Tilgung zu nehmen und dann, also im Kopf, sage ich mal, ist meine Kreditrate 2.000, auf dem Papier nur 1.500, 500 Euro lege ich mir monatlich zur Seite weg und mache damit eine Sondertilgung, damit, wenn ich mal in eine Situation komme, dass ich sage, so, ich muss jetzt reduzieren, ich habe gerade aus irgendwelchen Gründen weniger Einkommen, dass man nicht direkt ein Problem hat und nicht weiß, wie man die Kreditrate bezahlen soll und dann halt in dem Jahr mal keine Sondertilgung macht. Also, dass man sich nicht zu sehr finanziell einschnürt, nur bei den aktuellen Kaufpreisen ist es leider kaum möglich, da zu einer monatlichen Rate, die wirklich gut vertretbar ist und auch gut leistbar ist, eine Immobilie zu erwerben.
Ja, herzlichen Dank dafür. Herr Justen, wie sehen Sie das? Wie viel sollte man an Belastung sich zumuten?
Ja, was der Kollege gerade schon gesagt hatte, das ist sicherlich ein hoher Anspruch. Also man kann auch etwas mutiger vielleicht an die Sache herangehen. Das ist natürlich immer eine Frage, inwiefern man Risiken eingehen möchte oder ausschließen möchte und wie risikoscheu man grundsätzlich ist. Also eine Regel besagt eben, dass man so etwa 25% Eigenkapital einbringen sollte. Und wenn man etwas mutiger ist, dann könnte man ja auch vielleicht bis zu 50% seines Nettoeinkommens dafür ausgeben, eine Rate zu bezahlen. Aber das hängt natürlich auch vom absoluten Niveau des Gehalts ab. Das kann man jetzt nicht ganz pauschal sagen. Natürlich braucht man genug Geld zum Leben und deswegen empfehle ich auch in jedem Fall einen Haushaltsplan, ein Haushaltsbuch zu führen für 2-3 Monate, dass man genau weiß, wofür man sein Geld ausgibt und dann auch für ein Jahr lang mal die Kontoauszüge durchblättert. Es gibt ja auch unregelmäßige Auszahlungen für Versicherungsprämien oder Kfz-Steuer oder Unvorhersehbares an Arztrechnung. Und dann hat man ein sehr gutes Gefühl dafür und auch die Fakten auf dem Tisch, was tatsächlich an Konsumausgaben da ist und was man übrig haben könnte für diesen sogenannten Schuldendienst, also für die Bankrate. Und vielleicht kann ich auch noch sagen, dass man in jungen Jahren, also Sie fragten ja auch nach den Motiven, ja gut, wenn sich zwei Leute, die vorher jeweils in einer eigenen Single-Wohnung gewohnt haben, zusammentun und möglicherweise auch schon über die feste Partnerschaft oder Ehe nachdenken und dann auch die Familienplanung betreiben, die haben natürlich den Wunsch, sich zu verändern und zu vergrößern. Und Leute, die im Wohneigentum wohnen, die leben typischerweise etwas großzügiger, das heißt auf mehr Quadratmetern, das kann man jetzt als Vorteil ansehen. Und wie gesagt, sie machen sich natürlich auch in vielen anderen Dingen unabhängig, beispielsweise mit Blick auf die Tierhaltung, Hunde, die man dann auf so einem freien Grundstück möglicherweise auch noch unterbringen kann. Und das macht die Sache natürlich insgesamt möglicherweise sehr attraktiv. Hinzu kommt, dass junge Leute, wenn sie einen anständigen Beruf erlernt haben, immer auch noch berufliche Perspektiven haben. Das heißt, sie werden, wenn sie Glück haben, auch noch die Karriereleiter hochklettern, irgendwann mal vielleicht Teamleiter werden oder Abteilungsleiter oder was auch immer. Und wenn sie solide gerechnet haben und sich eine Rate geleistet haben, die vielleicht in jungen Jahren schon ambitioniert ist, dann kommt ihnen aber doch zugute, dass sie die Rate festzurren können, die Bankrate mit Blick auf die Zinsbindungsfrist für 10 oder für 15 Jahre und aber gehaltsmäßig immer noch etwas draufkommt. Also die Tarifvertragsparteien, die verhandeln ja alle 2 oder 4 Jahre über Gehaltssteigerungen. Das heißt also, das Gehalt wächst mit der Zeit, aber die Rate, die sie an die Bank zu zahlen haben, bleibt konstant. Und das wird halt von vielen als recht angenehm empfunden. Wohingegen, wenn sie zur Miete wohnen, sie immer mit Mietpreissteigerungen zu rechnen haben.
Wenn ich bauen oder sanieren will und dafür einen Kredit brauche, dann vergleiche ich Angebote von Banken. Die Zinsen sind unterschiedlich und da werden wir, wie man das macht, heute in dieser Sendung noch ausführlich drauf eingehen. Aber die Zinsen sind vermutlich nicht so günstig wie die Konditionen von staatlichen Förderinstituten. Hier ist vor allem die Kreditanstalt für Wiederaufbau zu nennen, die KfW. Die fördert viele Vorhaben, allerdings zweckgebunden, unter anderem für eine klimaverträgliche Heizung, für Wärmedämmung oder auch für den altersgerechten Umbau. Was die KfW bietet und wie sie die Angebote nutzen können, das hat für uns mein Kollege Mischa Erhardt herausgefunden.
Förderungen bei der staatlichen KfW für die eigenen 4 Wände gibt es in vielen Formen. Vereinfacht lassen sie sich in 2 Gruppen einteilen. Zuschüsse auf der einen Seite und zinsgünstige Kredite auf der anderen. Beide Fördermöglichkeiten dienen dem Zweck, von der Regierung gewünschte Ziele zu unterstützen.
Einmal der Erwerb von Wohneigentum wird mit einem zinsgünstigen Darlehen gefördert. Dann der klimafreundliche Neubau wird gefördert. Also bedeutet, für all diejenigen, die bauen, gibt es Vergünstigungen. Aber auch für Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen, da stellt die KfW auch entsprechende Förderkredite oder Förderzuschüsse zur Verfügung.
Sagt Janina Thomas, Leiterin der Interhyp-Niederlassung in Frankfurt. Interhyp ist eine Tochter der ING und vermittelt private Baufinanzierungen. Seit Ende letzten Jahres beispielsweise fördert die KfW mit einem speziellen Programm den Heizungstausch in bestehenden Wohnimmobilien. Das ist Folge des Gebäudeenergiegesetzes, umgangssprachlich schlicht als Heizungsgesetz bekannt. Diese Förderung ist ein Beispiel dafür, dass Kredite und Zuschüsse auch kombiniert beantragt werden können.
Also man muss sich zum einen beraten lassen, um den Durchblick zu behalten, um eben zu wissen, was lohnt sich denn für mich. Und zum anderen braucht es aber auch die Beratung, weil natürlich auch die KfW dann entsprechende Nachweise zum Beispiel vom Energieeffizienzexperten braucht. Das ist auf jeden Fall der erste Schritt, sich einmal beraten zu lassen.
Was, so viel gehört zur Transparenz, Geschäftsmodell und daher Interesse der Interhyp und anderer Berater der Baufinanzierung ist. Grundsätzlich fördert die KfW mit ihren unterschiedlichen Programmen vor allem Bau-, Kauf- oder Sanierungsprojekte, die dem Ziel der Nachhaltigkeit verpflichtet sind. Dabei gilt die Faustregel, je nachhaltiger, also energiesparender der Bau-, Kauf-, Umbau oder die Sanierung einer Immobilie ist, desto besser die Förderung. Janina Thomas.
Das heißt, der Staat überlegt sich, wie kann ich denn das Bauen oder das Sanieren eines Effizienzhauses attraktiv gestalten und dadurch Anreize schaffen, dass eben die Menschen sich daran wagen.
Es gibt aber auch Förderung etwa für den Umbau zu altersgerechtem oder die Förderung von genossenschaftlichem Wohnen. Besonderes Augenmerk legen Staat und KfW auch auf Familien mit niedrigen oder mittleren Einkommen, Stichwort nachhaltiges und bezahlbares Wohnen. Denn
etwa 35% der CO2-Treibhausemissionen kommen aus dem Gebäudesektor.
Unterstrich vor einigen Wochen KfW-Chef Stefan Wintels.
Und die KfW hat in den letzten 5 Jahren 140 Milliarden Euro Finanzierung zur Verfügung gestellt und damit 800.000 nachhaltige Wohneinheiten geschaffen und 400.000 Familien den Traum vom Wohneigentum ermöglicht. Das ist eine soziale Frage, aber hier geht es insbesondere darum, den Menschen ein Angebot zu machen, die weder vom sozialen Wohnungsbau profitieren oder ohne staatliche Unterstützung sich diesen Traum erfüllen können.
Soweit Stefan Wintels, der Chef der KfW, im Beitrag von Mischa Erhardt. Wenn ich einen KfW-Kredit bekommen möchte, wo stelle ich den Antrag? Direkt bei der KfW oder geht das den Umweg über die Hausbank?
Der Antrag ist bei der Hausbank zu stellen und ich würde jedem empfehlen, sich zuvor selbst zu informieren bei der KfW. Ich würde dort mal nachschauen. Die KfW ist ja auch noch für viele andere Dinge zuständig, aber dort gibt es halt einen Button für Privatpersonen und dort können Sie dann weiter ein paar Fragen beantworten und dann kriegen Sie eine Liste der Programme, die für Ihr Vorhaben ganz konkret in Frage kommt. Und mit dieser Liste können Sie sich dann selber schon mal auseinandersetzen, weil es natürlich auf der Seite der KfW auch noch die ganzen Rahmenbedingungen zu lesen gibt und die Konditionen, unter denen Sie das kriegen können. Ja.
Noch einmal herzlich willkommen zum Marktplatz. Wir reden heute über die Baufinanzierung und darüber, wie Sie die eigenen 4 Wände trotz gestiegener Preise und trotz gestiegener Zinsen und nach wie vor hoher Preise bezahlbar finanzieren können. Dies alles mit Georg Ehring am Mikrofon und inzwischen wirklich 3 Fachleuten für Ihre Fragen. Alrun Jappe von der Stiftung Warentest ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Wir hatten am Anfang der Sendung ein technisches Problem. Guten Tag, Frau Jappe.
Hallo in die Runde.
Ja, Frau Jappe, auch an Sie die Frage, die ich an die beiden anderen Gäste vorhin schon gestellt habe. Wie wohnen Sie selber?
Tatsächlich im Eigenheim.
Dass Sie sich dann auch gekauft haben irgendwann?
Dass ich mir gekauft habe, genau.
Ja, dann haben Sie ja aus eigener Erfahrung dann auch was zu berichten zu diesem Thema.
Ja, sicher.
Hier in Köln im Studio sind Dirk Nosten von der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe sowie Christoph Hommel von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen für Ihre Fragen da. Und wenn Sie sich einbringen möchten, dann ist Ihr Anruf oder Ihre Mail herzlich willkommen. Und wenn Sie in der Sendung was sagen wollen, schreiben Sie gerne eine Rückrufnummer dabei, damit wir Sie auch erreichen können. Wählen Sie dazu die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine Mail, die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Ja, kommen wir gleich wieder zur Sache. Wer einen Immobilienkredit aufnimmt, stößt auf eine große Vielfalt von möglichen Krediten, wobei eine Form dominiert und das ist das Annuitätendarlehen. Frau Jappe, was ist das?
Ja, das ist letzten Endes halt eine Beleihung der Immobilie, die über das Grundbuch funktioniert. Das heißt also, dass die Bank, die finanzierende Bank, wird im Grundbuch sozusagen eingetragen und in einer jährlichen, monatlichen Annuität, deshalb Annuitätendarlehen, zahlen die Käufer dann das Darlehen ab.
Und das heißt, der Zinsanteil ist anfangs hoch und wenn die Tilgung, wenn die Zahlung gleich bleibt, müsste das im Laufe der Zeit steigen. Der Tilgungsanteil steigen.
Genau, genau. Also man vereinbart eben einen Zins für eine bestimmte Zinsbindungszeit, also zum Beispiel 15 oder 20 Jahre und man hat eine feste Monatsrate dann und je länger die Abzahlung läuft, desto höher wird der Tilgungsanteil von dieser Monatsrate und desto geringer ist dann der Zinsanteil. Das heißt, die Restschuld wird immer schneller weniger.
Wie hoch sollte der Tilgungsanteil denn am Anfang sein?
Ja, das hängt so ein bisschen von der Zinshöhe ab. Ja, also als die Zinsen sehr niedrig, das ist ein bisschen ein kompliziertes Thema, aber wenn die Zinsen hoch sind, ja, dann so, also beziehungsweise im Moment sind sie ja auch gar nicht hoch, sondern eher mittelmäßig, empfehlen wir eine Tilgung von, sagen wir eigentlich mindestens 2%, 1,5%, sonst dauert es einfach zu lange, bis der Kredit getilgt ist.
Herr Nussen, Sie wollten auch noch was dazu sagen.
Ja, genau. Also ganz wichtig ist, dass die Tilgungshöhe, die erforderliche Tilgungshöhe, davon abhängt, nach wie vielen Jahren man schuldenfrei sein möchte. Das ist der Punkt Nummer eins. Und natürlich vom aktuellen Zinsniveau, so wie Frau Jappe das gerade schon gesagt hat. Das heißt, wenn wir jetzt aktuell ein Zinsniveau von 3,5% haben, nur mal als Beispiel, und Sie möchten nach 25 Jahren schuldenfrei sein, dann brauchen Sie eben eine anfängliche Tilgung von 2,5%. Und das ist ganz wichtig, denn in einer Niedrigzinsphase, in der wir ja eigentlich immer noch sind, weil wir müssen ja bedenken, dass unsere Großeltern teilweise mit Zinssätzen von über 10% zu rechnen hatten, ist es halt wichtig, dass die Tilgung, die anfängliche Tilgung, dementsprechend höher ist.
Das heißt, je niedriger die Zinsen, desto höher die anfängliche Tilgung, wäre richtig.
Genau, richtig.
Genau. Und das war ja auch das Problem in der Niedrigzinsphase, dass viele Finanzierer gedacht haben, ach ja, wir können uns das leisten, und wir haben dann trotzdem trotz der geringen Zinsen auch eine niedrige Tilgung gehabt. Und das war letzten Endes das Problem, dass das dann zu hohen Schulden eigentlich geführt hat.
Herr Hommel, Sie sagten lieber Sondertilgungen und nicht so eine hohe Tilgung. Aber naja, wie hoch sollte Ihrer Ansicht nach der anfängliche Tilgungsanteil sein?
Also derzeit, man muss halt schauen, was man leisten kann. Ne? Man ist halt bei den aktuellen Zinssätzen schon sehr schnell bei einer relativ hohen Rate. Natürlich wären 2% anfängliche Tilgung super, 1,5 auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Beratungspraxis rechne ich in der Regel mit 1%, weil das sonst gar nicht darstellbar ist. Mein Ansatz, wie gesagt, hatte ich ja eben schon mal gesagt, ich würde, aber das ist natürlich auch ein bisschen das Problem. Manche Leute haben natürlich auch diese Disziplin nicht und sagen, da muss man natürlich auch 500 € im Monat weglegen und am Ende des Jahres eine Sondertilgung machen, wenn man mit einer 1%igen Tilgung anfängt. Das muss dann schon passieren. Viele Leute haben diese Spardisziplin nicht. Dann ist es vielleicht besser, man nimmt direkt 1,5 und 2%. Das hängt je nachdem halt sehr von der Person ab.
Wenn ich dazu kurz was sagen darf, weil das hatte ich vorhin schon, ich hatte so ein bisschen mitgehört, gehört. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, was wir immer sagen, die Banken räumen ja immer mehr Möglichkeiten ein, wirklich für eine flexible Rückzahlung. Und das beinhaltet eben auch einen Ratenwechsel, ja, dass man sozusagen im Laufe der Rückzahlung auch mal die Rate senken oder wenn man mehr, wie auch gesagt wurde, wenn man dann mehr verdient, auch die Rate erhöhen kann. Und sowas sollte man, sagen wir, möglichst gleich beim Abschluss des Finanzierungsvertrages mit der Bank vereinbaren oder zumindest danach fragen, ob das zusätzlich kostet. Viele Banken bieten das kostenlos an. Und dann würde ich viel eher mit einer höheren Tilgung reingehen, weil das ist, und dann, wenn tatsächlich mal eine Lücke ist oder ein Kind kommt oder man kann eine Zeit lang nicht so viel zahlen, dann die Rate entsprechend senken. Diese Möglichkeiten, wie gesagt, bieten viele Banken an.
Herr Krause hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Krause.
Ja, guten Tag.
Sie, was ist Ihr Anliegen?
Ja, ich habe vorhin das Gespräch mitgekriegt, dass einer von Ihren Gästen da sagte, mieten wäre ja wohl besser als kaufen, oftmals. Da muss ich ganz frech sagen, nein, das ist eben nicht so, weil ich spare mir ja was an und habe später weniger Kosten, wenn ich in Rente gehe, weil wenn ich in Rente gehe, habe ich auch nicht mehr so viel Geld und so weiter. Ich will das mal an meinem Beispiel erläutern. Und zwar haben wir auch 4,5% Zinsen gehabt, nur mal nebenbei, das war 2006. Und aber relativ gutes Eigenkapital, 70.000. Unsere Immobilie hat damals allerdings nur, also 350.000 haben wir zahlen müssen und ich habe aber viele Eigenleistungen gemacht. Das wollte ich mal einbringen. Und zwar kann man selber, wenn man Malerarbeiten macht oder Fliesenarbeiten machen, da kann man auch eine ganze Menge Geld einsparen und das als Eigenleistung mit anrechnen lassen.
Ja, Herr.
Ja.
Sie wollten, war noch nicht zu Ende. Was wollten Sie noch sagen?
Ja, von wegen Zinsen, Banken und Kredite. Also in Hamburg gibt es zum Beispiel, gab es damals eine Förderung von der Stadt Hamburg und da konnte man sich melden und KfW. Ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, wie das da hieß in Hamburg. Das ist extra eine Leistung gewesen für Hamburger Bürger. Und da konntest du dann auch nochmal ganz günstig was kriegen. Ja. Dann wollte ich nochmal sagen, man muss halt wissen, wenn man so eine Immobilie oder auch Wohnung, was man sich auch kauft, dann muss man halt auch in seinem Leben ein paar Abstriche machen. Ich kann dann halt nicht jedes Jahr zweimal in Urlaub fahren und so weiter und so weiter. Da muss ich halt wissen, was ich will. Also das ist meine Meinung dazu. Ich habe das geschafft, in 16 Jahren das Haus abzuzahlen, weil wir 3% gleich getilgt haben. Denn nach 10 Jahren konnte ich nachher nochmal Eigenleistung bringen. Und was ich noch dazu sagen wollte ist, wir haben die ersten 9 Jahre habe ich, ersten 10 Jahre habe ich 950 Euro bezahlt und nach 10 Jahren habe ich nur noch 800 und noch was bezahlt. Also wäre das ja weniger im Alter, auch mit den Raten, weil du ja auch was abgetragen hast in der Zeit. Aber ja, man muss sich das halt leisten können und eben Abstriche machen im Leben. Man kann halt nicht alles haben. Ja. Entweder will ich ein Haus haben oder nicht. Ne?
Ja, ganz herzlichen Dank. Zum Thema Eigenleistung, da wollte Herr Nosten was zu sagen. Das würde mich auch interessieren. Wie viel kann man da kalkulieren?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Herr Krause da angesprochen hat. Wenn jemand handwerklich geschickt ist, entweder er selbst, der jetzt bauen oder kaufen möchte, ein sanierungsbedürftiges Haus oder so, kann Eigenleistung einbringen. Möglicherweise hat man auch noch einen Bruder oder eine Tante, die Fliesenlegerin ist oder was auch immer. Und diese Eigenleistungen, die werden als sogenannte Muskelhypothek bei dem Eigenkapital mit angerechnet. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem sein, beispielsweise 5.000 Euro als Eigenleistungen mit in die Finanzierung mit einzubringen, weil viele von uns ja auch so Malerarbeiten, Bodenverlegearbeiten selber machen können. Und je mehr das ist, also es gibt ja auch Heizungsbauer, die den kompletten Heizungseinbau machen können oder wie gesagt, eine komplette Badfliesenverlegung könnte selbst erbracht werden, dann können das auch fünfstellige Beträge sein, die man als Eigenleistung mit einbringen kann. Und das wird auch bankseitig als Eigenkapital mit angerechnet. Also es ist ein guter Punkt.
Ja, herzlichen Dank auch an Herrn Krause. Herr Tampe hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Tampe.
Ja, guten Tag.
Was ist Ihr Anliegen?
Na, ich habe eigentlich, das ist etwas in der Sendung, finde ich, was sehr fehlt, weil alle Argumente, die bisher ausgetauscht wurden, eben das Umzugsargument, was für die Miete spricht, der Eigenbedarf, der sehr, sehr stark gegen eine Miete spricht und auch das Eigenkapital, was sehr stark gegen einen Kauf spricht bei den Preisen heutzutage. Da finde ich, das ist alles korrekt und ich bin selber Flugbegleiter bei Lufthansa, kann mir also zu den heutigen Preisen überhaupt keine Immobilie mehr leisten zu kaufen, habe zum Glück zu Zeiten gekauft, wo es noch günstig war. Aber ich würde heute auch keine Immobilie mehr kaufen, weil eben die Preise so hoch sind und weil, und das glaube ich ist das Hauptproblem, die Politik halt bisher sehr destruktiv durch die erhöhten Notargebühren, die ja 2021 nochmal erhöht wurden, trotz der ohnehin stark gestiegenen Immobilienpreise, wurde dann noch der Prozentanteil der Notargebühren erhöht. Also im Grunde genommen unglaublich. Die Maklergebühren sind sehr hoch. Die Grunderwerbsteuer hat sich quasi verdoppelt in den letzten 15 Jahren. Und die Regulierung, was ein Eigentümer so alles zu leisten hat, im Klimaschutz und was er bei der Vermietung tun darf, erhöht sich auch immer weiter. Also es gibt sehr viele Argumente. Ich würde heute keine Immobilie eigentlich mehr kaufen. Und es gibt halt eine Lösung, die bisher gar nicht besprochen wurde in der Sendung, die ich eigentlich für den Königsweg halte, wo alle Vor- und Nachteile quasi sich auflösen. Und das ist eben die Genossenschaft. Und ich habe mir vor vielen Jahren zum Glück schon einen Genossenschaftsanteil gekauft. Und vielleicht für die Hörer, die mit der Idee nicht so bekannt sind. Also man kauft, ich habe damals so für 500 Euro einen Genossenschaftsanteil gekauft, der seitdem zu 4% verzinst wurde. Das Geld kann ich jederzeit bekommen, wenn ich es brauche. Ich glaube, wie bei einer Sparbrief mit 2-3 Monaten Kündigungsfrist. Und ich habe mir inzwischen eben ein Wohnrecht in dieser Genossenschaft mitten in Berlin erworben. Und da hat man eben das Problem mit dem Eigenbedarf nicht, weil den gibt es in diesem Modell halt nicht. Man muss kein Eigenkapital aufbringen und man kann trotzdem umziehen Und ich wollte einfach in die Sendung reingeben, dass für mich ist das Hauptproblem die Politik und die Lösung ist die Genossenschaft. Also das ist eigentlich so mein Beitrag, den ich...
Ja, herzlichen Dank. Das Thema Genossenschaft wollen wir dann jetzt hier besprechen. Herr Hommel, Genossenschaft, ist das eine Alternative?
Halte ich für einen guten Mittelweg, ja, weil also man erwirbt, wie es gerade schon dargestellt worden ist, Genossenschaftsanteile, zahlt dann trotzdem eine gewisse Miete, die aber oft deutlich unter dem Mietdurchschnitt liegt, was sonst so in der Region bezahlt wird. Und man hat natürlich auch, man ist ein bisschen flexibler, man kann, hat die Möglichkeit, seine Genossenschaftsanteile wieder zu verkaufen, aus der Genossenschaft wieder auszusteigen. Und man muss auch sagen, gerade bei Genossenschaften, die jetzt neu entstehen, neue Projekte, die gebaut werden, gibt es sehr attraktive Förderprogramme mit Tilgungszuschuss von bis zu 7,5%. Das kann durchaus interessant sein, weil hier auch noch die Zinsen entsprechend günstig sind, um so etwas zu finanzieren.
Frau Jappe von der Stiftung Warentest. Der Herr Tampe sprach die Nebenkosten an, wo die Notargebühren erhöht worden sind, andere auch erhöht worden sind. Wie viel muss man da so insgesamt rechnen und was kommt da zusammen?
Ja, das ist, also wir rechnen immer, also so rund 10% des Kaufpreises muss man auf jeden Fall als Nebenkosten rechnen. Also tatsächlich ist eben vor allen Dingen die Grunderwerbsteuer, die ist aber unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Aber die in einigen Bundesländern beträgt die schon 6,5% zum Beispiel. Ja, dazu kommen dann eben Notargebühren und Maklergebühren, falls ein Makler eingeschaltet wird. Also wie gesagt, so um die 10% sollte jeder mit rechnen. Und das ist natürlich, je höher die Immobilienpreise sind, desto mehr ist das letzten Endes, was eben schon mal sowieso per se weg ist. Und das ist sicherlich grundsätzlich auch ein Problem in Deutschland, dass eben der Immobilienkauf an sich schon mal so viele Nebenkosten verursacht.
Mhm. Wir waren am Anfang dieser Sendestrecke beim Annuitätendarlehen. Das ist nicht alternativlos. Es gibt auch ein Darlehen ohne Tilgung, habe ich gelesen, Herr Professor Nosten. Welchen Sinn soll das haben und wie geht das?
Ja, tilgungsfreie Darlehen, die werden, wie der Name schon sagt, erst am Ende getilgt und die werden typischerweise kombiniert mit anderen Finanzprodukten, beispielsweise mit Bausparverträgen können die kombiniert werden oder mit kapitalbildenden Lebensversicherungen. Also um das am Beispiel der kapitalbildenden Lebensversicherung zu erklären, sie schließen oder schlossen, das ist ja auch ein Produkt, was viele in der Vergangenheit abgeschlossen hatten, eine kapitalbildende Lebensversicherung ab. Das ist also Risikovorsorge und Altersvorsorge in einem Produkt. Ob das jetzt empfehlenswert ist oder nicht, das ist jetzt hier nicht die Frage, weil da kann man auch sehr skeptisch sein. Aber ich will es jetzt nur erstmal vom Prinzip her erklären. Und dann zahlt man Monat für Monat die Prämie in diese kapitalbildende Lebensversicherung. Und man hat dann sowohl im Todesfall Anspruch auf die Versicherungssumme, beispielsweise 100.000 Euro, wie auch im sogenannten Erlebensfall. Und wenn man den Erlebensfall erlebt, nach beispielsweise 20 Jahren, schüttet die Lebensversicherung 100.000 Euro aus. Und damit wird dann das tilgungsfreie Darlehen abgelöst. Das ist quasi die Idee, die sich dahinter verbirgt. Das könnte mal interessant gewesen sein oder ist möglicherweise immer noch interessant aus steuerlichen Gründen, wenn man eine Immobilie aus beruflichen Gründen nutzt. Das ist ja, glaube ich, heute eher nicht unser Thema, sondern das ist ja die private Nutzung oder wenn man eine Immobilie vermietet, weil dann hat das natürlich auch noch steuerliche Effekte.
Die Riester-Rente war mal stark nachgefragt als zusätzliche Altersvorsorge. Jetzt zeigt sich, dass die Rendite in vielen Fällen nicht stimmt und dass es günstig sein kann, sie für die Immobilienfinanzierung einzusetzen. Frau Jappe, wie mache ich das?
Ja, man kann ja das angesparte Riester-Guthaben kann ich ja sozusagen einsetzen als für die Finanzierung, entweder beim Neukauf oder eben inzwischen auch bei für eine energetische Sanierung. Seit Jahresanfang kann ich halt das Riester-Vermögen auch für eine energetische Sanierung einsetzen, ohne dann meine Prämien zurückzahlen zu müssen.
Dann gibt es noch Wohnriester, Herr Hommel. Was ist das?
Na, Wohnriester bedeutet, dass man zum Beispiel einen bestehenden Vertrag, man hat einen Riester-Vertrag bespart und kauft eine Immobilie, dann hat man die Möglichkeit, das Kapital aus dem Riester-Vertrag als Eigenkapital einzusetzen oder auch aus einem bestehenden Riester-Vertrag eine Sondertilgung bei der Immobilie zu machen. Die Voraussetzung dafür ist, die muss selbst bewohnt sein und man muss im Grundbuch drinstehen, dann kann man das Geld aus dem Riester-Vertrag nutzen. Man muss das beantragen bei der ZFA und nach einer gewissen Zeit wird das dann entsprechend genehmigt oder nicht und hat dann die Möglichkeit, das Geld aus dem Vertrag rauszunehmen. Was man dazu wissen muss, ist, wenn ich das Geld rausnehme, muss ich mit 67, das Geld wird so lange auf einem Wohnförderkonto bis zum 67. Lebensjahr mit 2% aufgezinst und ab dem 67. Lebensjahr muss ich dann sozusagen kriege ich eine fiktive Rente aus diesem Wohnförderkonto ausgezahlt. Das ist ein bisschen kompliziert, die ich dann versteuern muss. Also einem muss einfach klar sein, wenn ich Riestergeld zur Finanzierung einer Immobilie einsetze, bedeutet das, mit 67 habe ich später noch eine zusätzliche Belastung. Das heißt nicht unbedingt, dass sich das nicht lohnt oder dass das schlecht ist, Wohnriester, aber man sollte sich einfach bewusst darüber sein, dass man später noch was bezahlen muss und damit dass da keine böse Überraschung dann auf einen zukommt, wenn man in Rente geht.
Ein weiteres Mittel der Baufinanzierung, früher sehr beliebt und sehr verbreitet, ist der Bausparvertrag, Herr Nosten. Wie funktioniert Bausparen?
Ja, beim Bausparen ist halt die Idee, dass man zunächst als Bausparer einen Bausparvertrag abschließt und dann sein eigenes Kapital der Bauspargesellschaft zur Verfügung stellt, also allen anderen Bausparern, die dann zur gleichen Zeit bauen wollen. Das heißt, in der Sparphase verzichtet man eigentlich auf eine üppige Guthabenverzinsung. Also muss ich möglicherweise mit nur 0,1% Guthabenzins aktuell zufrieden geben. Und er kauft sich damit aber dann einen Anspruch auf ein Bauspardarlehen. Und das ist aus heutiger Sicht möglicherweise ganz interessant, weil die Bauspardarlehensbedingungen halt sehr attraktiv sind aus heutiger Sicht. Beispielsweise 1% Darlehenszins. Das ist also das, was wir auch bei Banken vor 2-3 Jahren noch bekommen haben. Und das Gute an einem Bausparvertrag ist ganz allgemein, wenn man bauen oder kaufen möchte später mal, dann kann man sich mit dem Abschluss eines heutigen Bausparvertrages diese Zinskonditionen für die Darlehensphase heute schon quasi sichern oder einfrieren. Und das ist sicherlich ein Vorteil für jemand, der das perspektivisch erst in 7, 8 oder 10 Jahren vorhat, das Bauen oder Kaufen.
Wenn ich kurz dazu was sagen kann, also ich bin überhaupt gar kein Freund von Bausparen, rate ich in der Beratung auch in der Regel von ab. Man muss auch nochmal berücksichtigen, man zahlt relativ hohe Abschlusskosten und wenn ich mir wirklich einen guten Darlehenszins sichern will, um später eine Immobilie zu finanzieren, muss ich natürlich auch eine entsprechend hohe Bausparsumme abschließen. Das heißt, ich muss, um diesen Vertrag zuteilungsreif zu bekommen und sagen wir mal, ich möchte später eine Immobilie für 500.000 Euro über einen Bausparvertrag finanzieren, das heißt 500.000 Euro Bausparsumme, dann habe ich erstmal 5.000 Euro Abschlussgebühren in der Regel und ich muss natürlich erstmal das Kapital ansparen, dass der Vertrag zuteilungsreif wird, dass ich diesen günstigen Zins auch bekomme. Das heißt, ich muss in etwa, sagen wir mal, 200.000 Euro ansparen, das zu einem Zinssatz, wenn ich jetzt einen Darlehenszins von 1% habe, zu 0,1. Und wenn man 100 oder 200.000 mit einem Zinssatz zu 0,1% anspart, dann hat man auf dem Weg dahin schon so viel an Zinseinnahmen verloren, dass dieses Darlehen dadurch halt relativ teuer wird. Und dann muss ja auch noch der Fall eintreten, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo ich die Immobilie kaufen will, muss mein Vertrag auch zuteilungsreif sein. Das ist alles sehr fraglich und ist für mich, also in meiner, finde ich sehr unflexibel. Insbesondere, wenn ich mich dann aus irgendwelchen Gründen dann doch in 10 Jahren dagegen entscheide, eine Immobilie zu kaufen, habe ich 10 Jahre mein Geld zu 0,1% bei der Bausparkasse angelegt. Und das ist natürlich dann auch ein großer Nachteil. Also Bausparen sehe ich in der Regel sehr kritisch und habe auch bei sehr, sehr viel schon gerechnet zu diesem Thema und bin da in ganz, ganz wenigen Szenarien mal dazu gekommen, dass das eine sinnvolle Lösung sein kann.
Ja, wenn ich das vielleicht ergänzen kann, also das kann ich im Prinzip nur unterstützen, so, wobei wir schon sagen, also ich finde, zwei Aspekte gehören noch dazu. Also man als Basis für einen Kauf kann sich das durchaus lohnen, also dass man nicht, wie eben gesagt wurde, die komplette Summe sozusagen versucht, eine Bausparsumme zu besparen, sondern eben einen Teil, ja, also weil das ist einfach auch günstig für eine spätere Finanzierung, weil es ein nachrangiges Darlehen dann sein kann und man dadurch dann auch das Annuitätendarlehen vielleicht günstiger kriegen kann. Und was Was ich persönlich irgendwie ganz attraktiv finde an dem Bausparmodell ist letzten Endes, inzwischen ist es ja so, dass man auf die Idee kommt, sich ein Haus, eine Immobilie zu kaufen und sofort irgendwie diesen Wunsch auch realisieren möchte. Und die Idee des Bausparens ist ja auch ein bisschen auf diesen Wunsch hinzusparen. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder hinkommen, ne? Dass das letzten Endes auch sich wieder in den Köpfen festsetzt, dass um sich den Wunsch eines Eigenheims zu finanzieren, dass man da vorher erstmal eine gewisse Zeit sparen muss, wie auch immer, ob in einem Bausparvertrag oder andere Wege findet, um Eigenkapital aufzubauen.
Und Herr Nosten auch noch zum Thema Bausparen.
Ja, vielleicht haben wir noch erwähnt, dass es ein kleines staatliches Bonbon gibt, nämlich eine Arbeitnehmerspartzulage und eine Wohnungsbauprämie. Das ist nicht viel Geld, aber immerhin, und es gibt noch arbeitgeberseitig manchmal vermögenswirksame Leistungen bis zu 40 € pro Monat. Das sind auch schon knapp 500 € im Jahr. Und wenn Sie diese vermögenswirksamen Leistungen nicht verfallen lassen wollen, brauchen Sie ohnehin einen VL-Vertrag. Und dann könnte sich das anbieten. Wie Frau Jappe auch schon sagte, es führt auch ein bisschen zu einer Spardisziplin. Es ist allerdings auch so, dass Bausparfinanzierungen recht gut sein können bei kleinen Kreditsummen. Also diese Zinssätze, die wir immer zu hören kriegen, sind natürlich immer oberhalb der 100.000 € in der Regel. Und viele brauchen aber auch Kredite, um das Dach umdecken zu lassen oder ein Wärmedämmverbundsystem aufzubringen oder einen neuen Heizungskessel. Und dann kann so ein 20.000 € Bausparvertrag vielleicht auch ganz hilfreich sein.
Wir reden über die Baufinanzierung und die Frage, wie Sie trotz gestiegener Zinsen Ihre Immobilie finanzieren können und das natürlich zu möglichst günstigen Konditionen. Und angerufen hat uns Herr Michael. Guten Tag, Herr Michael.
Ja, guten Tag in die Runde. Meine Frage, ist es nicht günstiger, eine vermietete Wohnung zu kaufen? Der Wert ist kostengünstiger als eine freie Wohnung und Hypotheken zu weiteren Kosten sind steuerlich abziehbar. Und nach 10 Jahren könnte man in die Wohnung mit Gewinn verkaufen. Besonders wenn ich Steuerklasse 1 habe, wo ich hohe Steuern zahle, kann ich viel sparen. Und wenn man jetzt eine Wohnung sucht, wo ein alter Mann drin wohnt oder dass die schnell frei ist, dann ist es noch besser.
Frau Jappe von der Stiftung Warentest, geht das auf?
Naja, das ist ja ein anderes Thema. Das ist ja letzten Endes ein Geldanlagethema, sage ich jetzt mal. Also das ist ja dann nicht als Selbstnutzer. Und das geht dann auf, wenn das Verhältnis von Kaufpreis und erzielter Miete stimmt. Das muss man sich eben genau angucken. Und man muss natürlich auch immer damit rechnen, dass möglicherweise die Miete nicht so kommt wie gehofft oder dass ein Mieter plötzlich auszieht. Also das muss man sich gut überlegen, aber grundsätzlich ist der Kauf einer vermieteten Immobilie auch eine sichere oder vernünftige Geldanlage.
Die steuerlichen Vorteile, wenn die Wohnung ein Mietobjekt ist, die fallen weg, wenn es keins mehr ist und wenn man selber einzieht, oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist richtig. Also die größten steuerlichen Wirkungen haben Immobilien immer dann, wenn sie entweder vermietet sind, als Wohnung beispielsweise, oder wenn sie eben selbst für berufliche Zwecke gewerblich beispielsweise genutzt werden oder auch freiberuflich. Das ist ja jetzt auch, wie Frau Jappe schon sagte, ein anderes Thema. Ansonsten müsste sich der Herr Michael immer die Frage stellen, ob das bei ihm zutrifft, dass diese steuerlichen Wirkungen auch tatsächlich eintreten, weil das hängt natürlich von Ihren Einkommensverhältnissen ab.
Ja, herzlichen Dank, Herr Michael. Ist Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, danke. Schönen Tag noch. Danke.
Tschüss. Ja, danke Ihnen. Und ich würde gerne auf das Verwandtendarlehen noch zu sprechen kommen. Herr Hommel, wie erleben Sie das in der Beratung? Bekommen Leute oft auch Darlehen aus der etwas reicheren Verwandtschaft? Und wie sollte man damit umgehen, wenn man es denn tatsächlich macht?
Naja, wir sind ja ein bisschen die Generation Erben. Und bei den meisten Leuten, die zu mir in die Beratung kommen, ist es tatsächlich so, dass da was geerbt worden ist, weil es sonst eigentlich fast ausgeschlossen ist, gerade in jungen Jahren so viel Eigenkapital zur Seite geschafft zu haben, dass man sich eine Immobilie leisten kann. Da bin ich natürlich, wenn die Eltern da Geld zur Verfügung stellen, um sowas zu ermöglichen, ist das sicherlich ein großer Vorteil. Ein bisschen skeptisch skeptisch bin ich natürlich immer dann, wenn jemand sagt, so die Bank finanziert es mir nicht, aber mein Bruder oder ein Bekannter, ein Freund leiht mir noch 50.000 Euro zu einem gewissen Zinssatz und dann funktioniert das. Dann ist das so auf Kante genäht, da muss ja nur eine Sache schief gehen und dann steht man sofort vor Problemen. Also ich sag mal so, wenn es über die Bank nicht klappt, dann sollte man sich erstmal Gedanken machen, wie kriege ich es anders hin, ja, weil dann hat das vielleicht auch einen Sinn, dass halt die Kreditinstitute sagen, nee, so das würden wir dir abraten zu finanzieren, aber wenn sich's anbietet und wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, günstig sich Geld von einem Bekannten zu leihen, das unter Bankkonditionen bekommt, kann man natürlich darüber nachdenken, obwohl ich da grundsätzlich nicht so der große Freund von bin, im Geld und Freundschaft und so, das immer besser trennen.
Aber ein schriftlicher Vertrag ist auf alle Fälle dann erforderlich.
Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja.
Mhm. Thomas Meinert ist ins Studio gekommen mit Fragen unserer Hörerinnen und Hörer.
Ja, gleich im Anschluss an das, was wir eben besprochen haben, Verwandtschaft, würde denn unter Umständen, es muss ja nicht immer Geld fließen, manchmal hilft ja auch eine Bürgschaft. Ist das eine Alternative zum Barauszahlen?
Also grundsätzlich bin ich auch sehr skeptisch bezüglich einer Bürgschaft, weil eine Bürgschaft ist eins der wenigen Rechtsgeschäfte, aus dem einem nur ein Nachteil entstehen kann. Das heißt, die Eltern, die können sehr wohl natürlich eine Bürgschaft hergeben, wenn das ein kleiner Teil ihres Vermögens betrifft, um die Tochter oder den Sohn meinetwegen zu unterstützen. Aber ansonsten ist Zurückhaltung geboten, das sehe ich ähnlich wie Herr Hommel. Ansonsten bei dem Verwandtendarlehen kann man natürlich auch sehen, dass das eine sinnvolle Ergänzung sein kann, wenn man eine solide Finanzierung in Aussicht gestellt bekommen hat von der Bank und man mit einem Verwandtendarlehen möglicherweise noch bessere Konditionen erzielen kann, dann würde ich das auch durchaus in Erwägung ziehen.
Herr Hommel auch noch zum Thema.
Hier möchte ich noch eine Sache aus der Praxis berichten. Bürgschaft kommt bei mir jetzt nicht so oft vor. Was oft vorkommt ist, meine Eltern haben eine schuldenfreie Immobilie, die könnten wir zusätzlich auch noch beleihen. Das hat halt den Vorteil, man hat dann halt nicht nur seine eigene Immobilie als Sicherheit, sondern man hat noch eine zweite Immobilie und damit hat die Bank natürlich bessere Sicherheiten im Fall, wenn nicht mehr gezahlt werden kann, und dadurch kriegt man eine deutlich bessere Verzinsung teilweise. Muss man sich halt gut überlegen. Ich sag mal, wenn dann im Zweifel, den Fall hatte ich sogar auf dem Schreibtisch, jemand kann nicht mehr zahlen, Immobilie wird zwangsversteigert, das Geld reicht nicht aus, um die Kreditschuld zu tilgen, und dann ist die Immobilie der Eltern die nächste, die zwangsversteigert wird, und das muss man sich halt gut überlegen, ob man so ein Risiko eingehen will, dass man entsprechend, seien es jetzt Eltern, Freunde, Verwandte, damit in so eine Situation reinbringen will, wenn es nicht funktionieren sollte. Also auch da bin ich sehr skeptisch mit solchen Konstruktionen.
Die Lebensversicherung kann man auch beleihen. Ist das eine gute Idee?
Grundsätzlich sollte man sich halt überlegen, also ich würde immer erstmal, wenn ich jetzt eine Finanzierung aufnehme, dann würde ich mir immer erstmal anschauen, wie ist denn meine Lebensversicherung? Man hat ja da oft eine garantierte Ablaufleistung, wenn es eine kapitalbildende Renten- oder Lebensversicherung ist, dann würde ich mir eine Restlaufzeitrendite ausrechnen. Wenn die unterhalb des Zinssatzes des Kredites liegt, dann macht es in der Regel keinen Sinn, die Versicherung weiterzuführen, sondern würde ich das Geld als Eigenkapital einsetzen und die Rate, die ich vorher in die Lebens- oder Rentenversicherung eingezahlt habe, nutzen, um den Kredit schneller zurückzuzahlen, weil das dann einfach die sinnvollere Geldanlage ist, also in der Form Geldanlage schnell den Kredit zurückzuzahlen. In manchen Fällen, also gerade wo es jetzt in der Niedrigzinsphase, hat es auch andersrum oft Sinn gehabt, wenn ich noch eine alte Versicherung hatte, dass ich die vielleicht behalten konnte, aber in der Regel muss man das rechnen.
Was kann man denn steuerlich absetzen? Also ein Neubau mit 2%, eine Altbausanierung mit 5%, das ist eine E-Mail eines Hörers.
Vielleicht Herr Josten?
Ja, also das hängt einerseits davon ab, wie alt die Immobilie ist. Da gibt nämlich das Bewertungsgesetz und die Steuergesetze geben da halt eine gewisse Abschreibung ab. Man kann möglicherweise auch noch einen weiteren Weg gehen, das ist vielleicht ein wertvoller Tipp. Man kann mithilfe eines Gutachtens nachweisen, dass die Restnutzungsdauer kürzer ist als das, was steuerlich sozusagen vorgesehen ist. Und dann hätte man eben eine höhere Abschreibungsmöglichkeit. Das müsste man dann aber mit dem Steuerberater möglicherweise abklären.
Ja, das ist überhaupt die Beratung. Und die Frage, können Banken da immer gut beraten? Bausparkassen sicherlich, die wollen ja ihre Bausparverträge verkaufen. Aber wie sieht es mit Beratung generell aus?
Also ich würde grundsätzlich empfehlen, sich selbst zu informieren, so wie die Hörer das ja jetzt gerade machen. Das ist schon ein guter Schritt sozusagen, sich zu informieren, welche Möglichkeiten man hat, auch die große Vielfalt der verschiedenen Möglichkeiten zu sehen und dann auch selbst beispielsweise beim BAFA oder bei der KfW nach Alternativen für die Kredite zu suchen, also Zuschüsse oder eben günstige Kredite und dann mit dieser Idee in das Beratungsgespräch reingehen, sodass man auch den Bankberater, weil auch für den Bankberater sind natürlich die vielen Programme der KfW und des BAFA sehr unübersichtlich geworden und ändern sich auch. Und wenn man aber selbst schon eine Idee hat, dann kann man den Banker auch darauf ansetzen, das nochmal zu recherchieren, damit das dann gegebenenfalls auch in die eigene Finanzierung mit eingebaut werden kann.
Ja, da will ich vielleicht auch noch mal ganz kurz was sagen. Wenn ich jetzt wirklich davor stehe und überlege, mir eine Immobilie zu kaufen, wie komme ich an einen guten Kredit? Also erstmal sollte ich mir die Rahmendaten klar machen, welche Kreditsumme brauche ich, welche Zinsbindung möchte ich haben. Ja, ich tendiere, auch wenn die Zinsen jetzt gestiegen sind, haben wir historisch gesehen immer noch ein relativ günstiges Zinsniveau. Von daher kann es durchaus Sinn machen, sich den Zins über 15, 20 Jahre festzuschreiben. Ein großer Vorteil daran ist auch, ich habe nach 10 Jahren immer die Möglichkeit, aus einem Hypothekendarlehen auszusteigen mit einer 6-monatigen Kündigungsfrist. Das heißt, wenn die Zinsen nach 10 Jahren stark gefallen oder gefallen sind, habe ich die Möglichkeit auszusteigen und ein neues Darlehen zum günstigeren Zinssatz abzuschließen. Sind die Zinsen aber gestiegen nach 10 Jahren, habe ich noch eine entsprechende längere Zinsbindung. Von daher finde ich sowas immer ganz gut. Also das sollte ich mir klar machen. Kreditbetrag, Zinsbindung und Rate. Dann noch vielleicht, dass ich die Möglichkeit habe, Sondertilgungsmöglichkeiten zu leisten und vielleicht auch den Tilgungssatz zu wechseln, was die Frau Japa angesprochen hatte. Und damit gehe ich dann zu Kreditvermittlern hin und sagt denen so, das soll mein Darlehen sein, bitte mach mir da ein Angebot. Und damit gehe ich am besten dann zu 3, 4 Kreditvermittlern, von mir aus auch zu meiner Hausbank hin und lege diese Angebote nebeneinander und vergleiche dann den Effektivzins, ruft bei denen an, wo der Effektivzins am teuersten ist und sagt, pass mal auf, die bieten mir das aber zu 4,0 oder 3,9 an, könnt ihr da nicht noch was machen? Dann sagen die, ja, wir rechnen nochmal, ich kriege ein neues Angebot. Also man muss sich einfach im Klaren darüber sein, da ist nichts in Stein gemeißelt und natürlich versucht der Kreditvermittler oder die Bank auch erstmal Konditionen mal erstmal ein bisschen höher anzusetzen, weil die natürlich dann auch mehr Geld verdienen. Aber bevor sie gar kein Geschäft machen, gehen die dann oft auch nochmal mit den Konditionen runter. Und da ist einfach wichtig, ja, selbstbewusst auftreten, sich Gedanken machen, sich informieren, gut informiert zum Gespräch hinzugehen und dann eher zu sagen, das will ich und sich dann Angebote schicken lassen und die dann vergleichen.
Herr Heck hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Heck.
Ja, guten Tag.
Was ist Ihr Anliegen?
Wir sind auch eine junge Familie, die vor der Frage steht, ob wir kaufen sollen oder weiter mieten. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, welche Rolle der Inflation zuzurechnen ist, weil wir reden ja von Zeiträumen von 20, 30 Jahren. Und nach meinem Verständnis arbeitet die Inflation eher für einen Käufer, weil sie ja im Prinzip den Kredit mit der Zeit oder den realen Wert des Kredites abknabbert und die Kreditrate konstant bleibt über die Jahre. Mit der Miete muss ich aber rechnen, dass sie steigt. Genauso wie mein Gehalt wahrscheinlich. Und da finde ich spannend, ja, Ihre Meinung zuzuhören.
Herzlichen Dank. Vielleicht Frau Jappe von der Stiftung Warentest. Wie ist die Inflation in eine Hausrendite einzurechnen?
Ja, das lässt sich natürlich so nicht rechnen, weil man ja nicht weiß, wie die Inflation sich entwickelt. Aber ganz klar ist, dass das, was er gesagt hat, dass man baut mit einer Immobilie, baut man ja ein Vermögen auf, das mit der Zeit wächst. Und sicherlich ist auch die Frage dann aber eben auch zu berücksichtigen, wie sich die Immobilienpreise entwickeln. Also schon allein deshalb ist es schwer zu entwickeln, sich vorherzusagen, wenn die Inflation weiter steigt, aber die Immobilienpreise auch, dann ist es sicherlich eine richtige Rechnung. Wenn die Immobilienpreise aber auch sinken, kann wieder eine andere Rendite dabei rauskommen. Ich wollte noch einen Punkt eben auch zu sagen und das nochmal bestärken mit dem, dass man, was Herr Hummel gesagt hat, dass man wirklich sich vorher informieren soll bei der Bank. Das ist ganz wichtig. Wir machen ja regelmäßig Beratungstests und dabei kommt raus, dass eben die Berater bei den Banken dass da ist einfach kein Verlass drauf, dass man da wirklich gut beraten wird. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass, wie hier jetzt schon mehrfach gesagt wurde, dass sich die Kunden vorher genau die Rahmendaten klar machen, was sie genau wollen, welche Kreditsumme sie wollen, wie viel Eigenkapital sie einsetzen, wie hoch die Monatsrate sein soll. Das wollte ich nur noch mal bestärken. Das ergeben, wie gesagt, unsere Beratungstests, dass man auf den Baufinanzierungsberater kein Verlass ist.
Herr Nosten wollte sich auch zu diesem Thema noch äußern, glaube ich.
Ja, Herr Heck hatte da natürlich einen sehr interessanten Punkt angesprochen und ich möchte Sie da auch bestärken in dieser Vorstellung, weil man muss jetzt zwei verschiedene Sachen trennen. Das eine ist das Darlehen, was Sie aufnehmen, um diesen Hauskauf oder den Bau realisieren zu können. Mit Blick auf Ihr Darlehen ist die Inflation ein guter Effekt, weil Sie quasi von alleine, wenn ich das mal so salopp sagen darf, schuldenfrei sind. Denn Sie haben es ja auch richtigerweise gesagt, Herr Heck, Ihr Gehalt steigert sich eben alle 2, 3, 4 Jahre. Und das Darlehen und die Darlehensrate, die bleibt aber konstant, also insbesondere natürlich während der Zinsbindungsfrist. Und dadurch haben Sie zukünftig mehr Nettoeinkommen, weil sich das Gehalt steigt, aber die Rate für das Darlehen bleibt konstant. Das heißt, Ihr frei verfügbares Einkommen für Konsumzwecke wird mit der Zeit größer. Eine andere Frage ist natürlich, also die Inflation tut uns natürlich weh, weil die Konsumzwecke natürlich dann auch teurer werden. Aber mit Blick auf die Preise von Immobilien kann man natürlich ganz allgemein sagen, dass die Preise eigentlich die letzten Jahrzehnte gestiegen sind. Da wird auch großer Wert drauf gelegt, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Das ist auch volkswirtschaftlich wichtig. Deswegen achtet die Zentralbank auch immer darauf, dass wir eine Inflation so als Leitziel von 2% haben. Und insofern bin ich ganz optimistisch, dass auch Ihre Häuser, die Sie erwerben oder das Haus, was Sie erwerben, auch zukünftig an Werthaltigkeit beibehält.
Herr Eisele hat noch einen ganz anderen Aspekt. Er hat selber ein Haus gebaut mit Einliegerwohnung. Die Kinder waren schon älter damals, sind jetzt ausgezogen. Die Einliegerwohnung finanziert noch einen Teil des noch abzutragenden Kredits. Das ist insofern ganz gut. Nachteil ist, dass er ein offenes Haus gebaut hat. Und das ist jetzt einfach für zwei Personen viel zu groß. Und man solle doch, so sagt er, da dran denken, dass man dann das Haus eventuell umbauen kann oder eine andere Nutzung noch mit reinnehmen kann. Also das ist das. Und das andere ist der Vor- und Nachteil Haus versus Eigentumswohnung. Beim Haus bin ich frei, kann im Garten tun und lassen, was ich will. Bei der Eigentumswohnung muss ich mich in vielen Dingen der Gemeinschaft unterordnen. Aber es hat auch den Vorteil, wenn mal das Dach kaputt geht, dann zahle ich eben das Dach nur in dem Fall mit, wie ich Anteile am Eigentum habe und nicht bei einem Haus. Kann man generell sagen, ob die Kosten auf Dauer beim Haus größer sind als bei der Eigentumswohnung?
Ja, grundsätzlich ist das freistehende Eigenheim sicherlich teurer. Erstens, weil sie mehr Grund und Boden kaufen müssen und weil Häuser natürlich auch sozusagen insgesamt teurer sind gegenüber der Eigentumswohnung. Also ich spreche jetzt erstmal nur über die Baukosten. Und insofern spricht der Hörer da sicherlich noch einen interessanten Aspekt an. Bei Eigentumswohnungen ist es tatsächlich so, dass man sich immer als Kaufinteressent für eine Eigentumswohnung die Frage stellen muss, bin ich ein besserer Mieter oder ein schlechterer Eigentümer, weil dazwischen bewegen sie sich genau genommen, denn sie haben es mit einer Hausgemeinschaft zu tun und sie teilen sich zwar auch etliche Kosten, aber in Hausgemeinschaften gibt es eben auch nicht selten Konflikte. Das heißt, das könnte noch eine eigene Sendung werden, was man bedenken sollte, wenn man eine Eigentumswohnung erwerben möchte.
Wann sollte die Wohnung abbezahlt sein? Wie lange sollte der Horizont sein? Gibt es da eine Hausnummer, was Sie empfehlen? Vielleicht Frau Jappe.
Ja, generell wird ja gesagt, mit Eintritt ins Rentenalter sollte die Immobilie abbezahlt sein, weil eben die Rente meistens niedriger ist als das Einkommen. Aber ganz so gilt das vielleicht heute nicht mehr und auch die Banken finanzieren durchaus über Renteneintrittsalter hinaus. Da es ja auch inzwischen, denke ich mal, relativ viele gibt, die auch im höheren Alter erst sich Immobilienwohneigentum anschaffen. Aber grundsätzlich ist es sicherlich richtig, wenn man jung finanziert, dass man sich an diesem Renteneintrittsalter orientiert, dass man bis dahin seine Immobilie spätestens abbezahlt hat.
Hans-Joachim Wienert spricht in seiner E-Mail noch einen anderen Aspekt an. Er sagt, das Thema Nachrangigkeit sollte man noch behandeln. Hypotheken mit gutem Zins wollen im Grundbuch immer an erster Stelle stehen, also vorrangig und nachrangig. Welche Bedeutung hat das für den Kreditnehmer und worauf sollte man bei der Eintragung im Grundbuch achten?
Also was ich in der Beratung schon öfters hatte, war, dass man zum Beispiel ein Darlehen auf Rang 1 hat, ein anderes auf Rang 2. Und das Problem ist einfach, wenn es dann ausläuft, das Darlehen, was auf Rang 2 ist, hat man oft nicht die Möglichkeit, zu einer anderen Bank zu gehen und dann das Darlehen zu wechseln, sondern man ist dann auf die Bank, muss oft dort verlängern und die geben einem dann die Konditionen vor. Also da muss man sehr genau drauf achten. Ich bin grundsätzlich ein großer Freund davon, dass wenn man mehrere Darlehen hat, mehrere Banken im Grundbuch drin hat, dass man dann schon noch darauf achtet, dass die Zinsbindung gleichzeitig ausläuft, sodass man dann nochmal die Möglichkeit hat, sich im Grundbuch auch komplett neu aufzustellen.
Ja, Herr Nosten noch dazu.
Ja, da spielen jetzt auch die Bausparkassen wieder eine Rolle. Das kann man ja jetzt auch kontrovers sehen, aber die Bausparkassen begnügen sich eben immer mit einem nachrangigen Platz im Grundbuch. Und das ist natürlich vorteilhaft, weil dann eben die anderen Finanzierungen sozusagen am ersten Rang stehen und insofern eine recht günstige Finanzierung dabei rauskommen sollte.
Nach 10 Jahren, 15 Jahren läuft die Zinsbindung aus und man muss und kann neu verhandeln. Ist das eine Chance oder sollte man da genauso vorgehen wie bei der Kreditvergabe selber, viele Angebote einholen oder wie geht man da vor?
Also was ich interessant finde oder was auch viele Leute nicht wissen, man hat ja auch die Möglichkeit über ein Forward-Darlehen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin jetzt in der Zinsphase, ich habe wirklich Angst, dass die Zinsen steigen und möchte mich dagegen absichern, dass mein Darlehen, das möglicherweise in 2-3 Jahren ausläuft, dass ich dann in eine Zinsphase reinkomme, wo ich wirklich einen sehr hohen Zins habe, das sind meine persönlichen Ängste, dann hat man die Möglichkeit, dann Forward-Darlehen abzuschließen. Das bedeutet, ich sichere mir schon den Zins für das Darlehen, was in 2-3 Jahren ausläuft und habe dann schon mit der Bank festgemacht, aha, ich habe dann einen Anschlusszins von, was weiß ich, 4,2%. Man zahlt natürlich dann ein bisschen Aufschlag für diese Zeit, aber hat dann eben auch die Sicherheit, dass dieser Zins dann auch in 2-3 Jahren sicher ist und mir dann die Rate nicht um die Ohren fliegt, weil ich möglicherweise dann 6-7% am Zinsmarkt zahle. Das finde ich zum einen wichtig. Ansonsten muss man sich einfach bewusst machen, wer jetzt vor 4 Jahren zu 0,8 über 10 Jahre finanziert hat und auch eine geringe Tilgung vereinbart hat, der wird wahrscheinlich in 6 Jahren, wenn die Zinsbindung ausläuft, ein Problem haben, was seine Rate angeht und muss jetzt schauen, ja, entweder jetzt viel Geld ansparen oder auch entsprechend, ich habe da eine höhere Rate.
Das war der Marktplatz für heute. Wir sprachen über Baufinanzierung mit Christoph Hommel, mit Alrun Jappe und Dirk Nosten als Fachleuten. Danke an Sie. Danke an Thomas Meinhardt für die Hörerfragen, an Regie und Technik, das Team am Hörertelefon sowie an alle Hörerinnen und Hörer, die die Fragen gestellt oder die einfach zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar neue Erkenntnisse liefern für den Fall, dass Sie selbst bauen oder eine Immobilie erwerben möchten. In der nächsten Woche gibt es wieder einen Marktplatz, diesmal mit Markus Wolf am Mikrofon. Und bei ihm geht es um Kleinanzeigen, Etsy und Co. sowie die Frage, worauf Sie beim Second-Hand-Kauf achten sollten. Gleich kommen hier im Deutschlandfunk die Nachrichten und dann die Sendung Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Und darin geht es unter anderem um die energetische Sanierung. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Georg Ehring.